52. Am 26. Trinitatissonntage. Die Erklärung des Himmelreiches. Matthäus 13, Vers 31 bis 33 und 44 bis 50. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf seinen Acker. Welches das kleinste ist unter allen Samen. Wenn es aber erwächst, so ist es das größte unter dem Kohl und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen unter seinen Zweigen. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Himmelreich ist ein Sauerteig, gleich den ein Weib nahm und vermengte ihn unter 3 Scheffel Mehl, bis dass es ganz durchsäuert ward. Abermals ist gleich das Himmelreich einem verborgenen Schatz im Acker, welchen ein Mensch fand und verbarg ihn. Er ging hin vor Freuden über denselben, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Abermals ist gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine köstliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Abermals ist gleich das Himmelreich einem Netze, das ins Meer geworfen ist, damit man allerlei Gattung fängt. Wenn es aber voll ist, so ziehen sie es heraus an das Ufer, sitzen und lesen die Guten in ein Gefäß zusammen, aber die Faulen werfen sie weg. Also wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen, die Bösen von den Gerechten scheiden und sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Den 3. Mai 1872. In diesen Versen ist das Himmelreich mit verschiedenen Dingen bildlich verglichen, um meinen Jüngern und dem um mich versammelten Volk begreiflich zu machen, was für ein Reich sie alle nach ihrem Lebensende erwartet, um ferner darauf aufmerksam zu machen, wie sie daran teilhaftig werden können, aber auch, was ihr Los sein wird, wenn sie den göttlichen Gesetzen zuwiderhandelnd sich desselben unwürdig machen. Vom Himmelreich, von der anderen geistigen Welt, haben die Menschen leider nie den rechten und wahren Begriff. Denn hätten sie diesen, so würden sie gewiss alles aufbieten, es zu gewinnen und es sich nicht so leichtsinnig verscherzen, wie sie es heutzutage tun. Alles, was in der Welt sichtbar ist, hat durch seine Sicht und Tastbarkeit bei weitem mehr Beweisendes an sich als eine geistige Potenz, welche sich nicht sehen, nicht greifen, nicht wiegen lässt. Deswegen auch der größere Einfluss dieser materiellen Welt auf das Gemüt der Menschen im Vergleich zu dem der geistigen Welt. Es ist wahr, würden die Menschen die materielle Welt recht begreifen und beurteilen, wie sie wirklich ist, woraus sie besteht, wie sie erhalten wird und zu welchem Zweck sie da ist, so würden sie auch aus diesem großen Buch meiner Schöpfung so manches herauslesen können, was ihnen die Türe zur geistigen Welt leicht öffnet. Wenn man irgendeine Maschine betrachtet und deren Einrichtung begreifen gelernt hat, wird man anerkennen müssen, dass diese jemand gemacht haben muss. Und man wird vor ihrem Erbauer immer mehr Achtung bekommen, je mehr man in die Geheimnisse dieser Maschine eindringt. Es leuchtet einem ein, dass kein Zufall, sondern ein wohlberechnetes System alles so und nicht anders geordnet sein lässt. Dass man es bei der Betrachtung meiner Natur ebenfalls so halten sollte, wäre zu wünschen, aber leider geschieht es nicht. Eine jede Entdeckung auf naturwissenschaftlichem Gebiet wird von euren Gelehrten auf falsche Art erklärt und nur zu materiellen Zwecken ausgebeutet, woraus wenig Gewinn für den Schöpfer dieser kunstfertigen Maschine der Natur herausschaut. Findet auch der eine oder andere Spuren einer höheren geistigen Macht als gerade die schon längst bekannten Elemente, so gibt er sich alle Mühe, auf weiten Umwegen und mit großen wissenschaftlich gelehrten Worten das wegzuleugnen, was so nahe vor ihm liegt. Oder er erklärt es nach seinem Gutdünken anders, weil er keinen Gott anerkennen will. Wenn es einen geben muss, so möchte er es selbst sein. Diese falsche Auffassung meiner Natur ist schuld, dass gerade das größte Buch irreführt, das vor den Augen der Menschheit Tag und Nacht offen daliegt. Ein jeder könnte darin lesen, was ich alles tue, um meinen Geschöpfen meine Liebe begreiflich zu machen und wie kurz der Weg zu mir wäre. Wenn die Menschen diese Natur und ihre Gesetze beachten und nicht den göttlichen Gesetzen zuwiderhandelnd sich durch die verkehrte Auffassung der materiellen sichtbaren Welt die weit größere, ewige unzugänglich machten. In jener Zeit, in der ich diese im Evangelium erwähnten Gleichnisse dem Volk zur geistigen Verarbeitung gab, musste ich alle wissenschaftlichen Vergleiche weglassen und mich nur solcher bedienen, welche als bekanntes Bild leichter verstanden werden konnten. Das zuerst angeführte Gleichnis vom Senfkörnlein bezeugt schon, dass ich einen Vergleich mit einem Samenkorn machte, das sowohl als Same wie auch als Pflanze dem Volk wohlbekannt war. So wollte ich ihnen andeuten, wie in diesem kleinsten Samen eine so große Pflanze eingeschlossen ist. Ebenso ruht in dem menschlichen Herzen das ganze künftige Geisterreich, das Himmelreich, verborgen. Es braucht nur bei menschlichen Herzen wie beim Samen die Feuchtigkeit, die allmächtige Liebe als geistiger Wecker hinzuzukommen, um diesen eingeschlossenen Keim göttlicher Abkunft zu entwickeln, welche Entwicklung dann in einem so großen Maße fortschreitet, dass, wie das Evangelium sagt, selbst die Vögel unter dem Himmel kommen und unter den Zweigen Wohnung nehmen. Geistig will das besagen, dass selbst die Engel, die leichten, seligen Bewohner der geistigen Sphären, wie die Vögel die Bewohner der Luft, an dem Himmel, welcher von einem gottbegeisterten Herzen ausgeht und Friede und Freude überall umher verbreitet, Anteil nehmen. So wollte ich mit diesem Gleichnis von einem kleinen Samenkörnchen und dessen Entwicklung beweisen, wie unendlich die Kraft des göttlichen Wortes ist, wenn es gleich dem Samen auf guten Grund fällt und somit Stoff zu seiner Entwicklung findet. Das weitere Gleichnis, in dem das Himmelreich mit einem Sauerteig verglichen wird, stellt den geistigen Prozess dar, der in einem menschlichen Herzen vor sich geht, sobald dasselbe das Wort in sich aufnimmt und anfängt, das Gute vom Bösen zu scheiden, wie auch der Sauerteig unter dem mit Wasser zubereiteten Mehl einen Gärungsprozess bewirkt, wodurch die verschiedenen Elemente der Mehlsubstanz in Streit geraten. Dieser Prozess endet damit, dass durch ihn das erzeugte Brot dem menschlichen Organismus weniger schädlich gemacht wird, was besonders bei verschiedenen künstlich erzielten Mehlgattungen beinahe unumgänglich notwendig ist. So sollte mit diesem Gleichnis der Kampf angezeigt werden, der beginnt, sobald sich das menschliche Herz vom Weltlichen ab und dem Geistigen zuwendet. Weiter ist ein Gleichnis erwähnt von einem Menschen, der einen verborgenen Schatz in einem Acker fand und alles verkaufte, um Eigentümer dieses Ackers und somit des Schatzes zu werden. Das will besagen, wer einmal erkannt hat, welche Genüsse und Freuden von nie geahnter Seligkeit aus der Aufnahme des göttlichen Wortes und dessen Befolgung erwachsen, der lässt alles andere hinter sich und folgt nur dem Trieb, diese geistigen Genüsse ja nicht mehr entbehren zu müssen, ebenso wie der Kaufmann, welcher einer Perle zuliebe alles opferte, um sich deren Besitz zu sichern. So waren diese Gleichnisse Bilder vom Himmelreich, welche alle etwas Wichtiges bezeichnen sollten. Das erste zeigt die großartige Entwicklung des Himmelreichs, wenn es einmal im menschlichen Herzen Wurzel gefasst hat. Das zweite, den Kampf, den das Himmelreich zwischen Welt und Himmel oder Materie und Geist hervorruft. Das dritte, den Wert des Himmelreiches und die damit verbundene Ruhe und Seligkeit. Mit diesem Schatz kann sich alles Irdische nicht messen oder mit ihm in die Schranken treten.